Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir zum heutigen Thema die neue Blickrichtung aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Abschnitt aus der Bergpredigt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, Gott so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns auch heute an diesem Morgen durch dein Wort diese neue Blickrichtung immer wieder neu vermitteln willst. Sie gerät ja durch die Dinge des Alltags so oft in die falsche Richtung. Es sind so viele Dinge, die uns ablenken, den Blick für das, worauf es wirklich ankommt, immer wieder zu verstellen drohen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir am Sonntagmorgen unter deinem Wort in der Gemeinschaft mit dir und miteinander zusammenkommen, um uns von dir immer wieder auch auf die richtige Spur bringen zu lassen. Und wir haben es ja immer wieder auch nötig, Herr, weil eben die Dinge des Alltags da so oft dazwischen funktionieren. So danken wir dir jetzt auch für deine Gegenwart, für deine wunderbare Zusage, Herr, dass du es uns auch recht knallhart sagst: Nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Dieses falsche Dichten und Trachten offenbart eine Herzenshaltung, die für Kinder Gottes nicht wirklich passt, sondern eigentlich eine heidnische ist. Dass unser Blick, wenn wir zu dir gehören, nach oben gehen darf und soll, weil wir wissen, da oben ist der himmlische Vater, der für uns sorgt, der all unsere Nöte, all unsere Bedürfnisse, all unsere Herausforderungen kennt und dessen Hilfe schon unterwegs ist, bevor wir die Not überhaupt wahrnehmen. Und dafür danken wir dir auch in allen gegenwärtigen Herausforderungen, auch unserer Gemeinde im Blick auf alle Angriffe, denen sie nach wie vor von verschiedener Seite ausgesetzt ist, dass wir auch da ganz nach oben schauen dürfen, vertrauensvoll, getrost und wissen, du sorgst auch weiterhin für uns. Und so segne uns und allen, die auch von zu Hause aus mit uns verbunden sind, auch diesen Gottesdienst. Stärke uns, mach uns Mut, gib uns Zuversicht durch dein Wort. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag hören wir Kolosser 3, die Verse 1 bis 5a. Kolosser 3, 1 bis 5a. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus sitzt, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Das neue Leben in Jesus durchzieht als einer der Hauptgedanken den Kolosserbrief. Dem sind wir in dieser Auslegungsreihe immer wieder schon begegnet. Und dieses neue Leben hat auch eine neue Blickrichtung, unser heutiges Thema. Denn Jesus ist ja nicht nur auferweckt worden, er ist auch in den Himmel gefahren und da sitzt er zu Rechten Gottes und vom Thron Gottes aus übt er als Pantokrator, als Allherrscher die Weltregierung aus im Himmel und auf Erden. Und wir werden ihm dorthin folgen. Und deshalb mahnt uns Gottes Wort auch heute schon, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was hier auf dieser Erde ist. Die neue Blickrichtung. Vor Jahren habe ich mal in einer alten Andacht von Christian Scriver gelesen aus dem Jahr 1683, ist als schon eine Ecke her. Der schrieb damals schon, vor rund 350 Jahren durften das sein, das Wohlleben und die Herrlichkeit dieser Welt ist sehr gefährlich. Des Leibes Wohl pflegt der Seelen Weh und des Leibes Wohlstand der Seelen Übelstand anzudeuten. Zeitliche Glückseligkeit pflegt die Leute im Allgemeinen wie den reichen Mann unbemerkt und wie betrunken in die Hölle zu führen. Ich bin ganz sicher, dass es keine größere Seelengefahr gibt, und es eins von den schwersten Gerichten Gottes ist, wenn ein Mensch sich einbildet, gottselig zu sein und es ihm in seiner falschen Gottseligkeit glücklich und wohl ergeht und er von keinem Unglück weiß. Ein solcher Mensch ist von Gott verlassen. Er empfängt sein Gutes in diesem Leben und hat an dem zukünftigen keinen Teil. Ja, er wird dort keinen Wassertropfen erhalten. Anspielung auf den reichen Mann und den armen Lazarus. Er hat mit der Welt so viel zu tun, dass er weder an Himmel noch an Hölle denken kann, und so geht er mit verblendeten Augen und Herzen in die Hölle. Liebe Geschwister, ich denke, eine ernste und leider zutreffende Mahnung, was die grundsätzliche Gefahr beschreibt. So soll unser Leben nicht sein. Und liebe Geschwister, deshalb gibt Gott wahrscheinlich vielen von seinen Kindern nicht allzu viel Reichtum, damit sie nicht in demselben geistlich umkommen. Denn wichtiger als dass es uns in diesem Leben gut geht, ist, dass wir oben in der himmlischen Herrlichkeit ankommen. Diese Herrlichkeit ist zwar noch, wie unser ganzes neues Leben in Jesus, verborgen mit Christus in Gott. So sagt's Vers 3. Erst wenn Christus eines Tages sichtbar wiederkommt, nachdem er zuvor uns seine Gemeinde entrückt hat, dann erst wird auch unsere Herrlichkeit, die wir heute schon in ihm haben, aber offenbar werden. Und das wird ein so großes, gewaltiges Ereignis sein, der Gamechanger schlechthin, um es mal mit modernen Worten zu sagen, dass auch die gesamte Schöpfung, nicht nur die Gemeinde Jesu, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf diesen Tag. Das ist eine ganz ungeheure Dimension, die wir meistens auch als Kinder Gottes, als Christen gar nicht so sehr im Blick haben. Wir sind auf uns, auf die christliche Gemeinde orientiert, ist auch nicht falsch. Aber es ist großartig, dass die gesamte Schöpfung, sagt Paulus, Römer 8, 19, mit uns wartet. Denn die gesamte Erwartung, Römer 8, 19, der Schöpfung, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt das Offenbarwerden der Kinder Gottes herbei. Unglaublich, die Bäume, insbesondere aber die Pflanzen, die Vögel, die Tiere draußen in der Natur, die sehnen sich mit uns, dass die Herrlichkeit der Kinder Gottes offenbar wird. Denn so wie durch den Sündenfall die übrige Schöpfung mit hinabgerissen wurde unter die Herrschaft des Todes, des Bösen, Ist ja immer wieder wichtig, uns vor Augen zu halten, im Garten Eden gab es kein Fressen und Gefressenwerden zwischen den beseelten Geschöpfen, also bei Mensch und Tier. Pflanzen gehören da nicht dazu, aber Mensch und Tier. Und das heißt, alle, auch die verschiedenen Raubtiere zu Wasser, fangen wir mal beim weißen Hai an, an Land, die Löwen, Tiger und so weiter und in der Luft, und da gab es ja damals auch Raubsaurier und alles mögliche Fliegende, die haben sich ursprünglich alle ausnahmslos von Pflanzen ernährt. Das heißt aber umgekehrt, weitergedacht, es müssen durch den Sündenfall mit hoher Wahrscheinlichkeit umfangreiche Veränderungen im Stoffwechsel und in der Verdauung von Menschen und Tieren stattgefunden haben. Denn seit dem Sündenfall kommen die Verdauung und der Stoffwechsel bei Mensch und Tier mit pflanzlicher Ernährung und den darin enthaltenen Allergenen und Toxinen zum Teil nur noch bedingt zurecht. Also einen Löwen wird man nach wie vor nicht wirklich mit Pflanzen ernähren können. Der weiße Hai würde auch eher würgen, vermute ich, als freudig schlucken. Also, wobei der nicht das Paradebeispiel für Schönes ist. Bisschen ein Biest, der Freund. Ja, aber wir sehen, wie tiefgreifend die Veränderungen durch den Sündenfall eingegriffen haben ins gesamte Schöpfungsleben. Und das wird aber wieder umgekehrt, wenn der Herr wiederkommt. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus weiter, Römer 8, nach Vers 19 kommt Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Nämlich auf die Hoffnung hin, so fährt Paulus nun fort, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Das heißt, auch die Sterblichkeit bei den Tieren hört auf. Auch die werden durch die Gnade Gottes wieder unsterblich werden im neuen Himmel, in der neuen Erde, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist was ganz Gewaltiges, liebe Geschwister, dass die gesamte Schöpfung, soweit sie sich nicht bewusst gegen Gott gestellt hat, das ist natürlich eine wichtige Klammer, Einschränkung, wird an der Herrlichkeit der Kinder Gottes und an deren Unsterblichkeit mit Anteil haben. Hatten wir ja schon mal beim Thema Kommentiere in den Himmel Predigt vom 6.3.2016. Auch Tiere sind ja nach dem Sündenfall, nach dem Schöpfungsbericht lebendige Seelen. Durch den Sündenfall waren sie mit hinabgerissen worden in Elend und Tod. Und dann werden sie, wenn Jesus wiederkommt, teilhaben an der Herrlichkeit und Unsterblichkeit der Kinder Gottes. Und für uns wichtig, diese Herrlichkeit haben wir unsichtbar heute schon. Wir haben sie schon. Ganz wichtig, Gottes Wort sagt nicht, wir bekommen sie. Ein großer Unterschied. Es sagt, dass sie offenbar werden wird. Aber diese Herrlichkeit, liebe Geschwister, die haben wir in Jesus heute schon. Man sieht sie nur noch nicht. Sie ist noch verborgen. Aber diesem Tag, an dem diese Herrlichkeit, die wir heute schon haben in Jesus, dann auch mit ihm offenbar werden wird, dem leben wir entgegen. Und deshalb mahnt uns Gottes Wort in den ersten beiden Versen gleich zweimal, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Auf den erhöhten Herrn soll unser Blick gerichtet sein, auf den, der zur Rechten des Vaters sitzt. Und liebe Geschwister, da gilt dasselbe wie bei den Sendschreiben in der Offenbarung. Wenn Jesus besonders gekennzeichnet wird, dann hat diese besondere Kennzeichnung auch in dem Zusammenhang, in dem sie geschieht, eine besondere Bedeutung. Und hier wird er also gekennzeichnet als der, der zu Rechten Gottes sitzt. Und Jesus hat zu Rechten Gottes ja nicht nur Teil an der Macht seines Vaters, er übt dessen ganze Macht aus. Und ich denke, gerade auch in diesen Tagen ist der Blick auf diese Tatsache so wichtig, dass wir uns nicht von den scheinbar Mächtigen dieser Welt beeindrucken lassen. Wir hatten ja am vergangenen Sonntag die Wahl zum Bundestag. Viel wird auch in christlichen Kreisen diskutiert über die vermeintlich oder tatsächlichen Mächtigen dieser Welt. Und das mag alles auch eine gewisse Bedeutung haben, denn für unser äußeres Leben ist das ja irgendwo auch durchaus schon mit, hat das Auswirkungen. Aber wenn wir nach dem einen wirklich Mächtigen schauen, dann geht unser Blick nicht nach Berlin, auch nicht nach Washington oder nach Moskau und auch nicht Richtung Vatikan, dann geht er nach oben. Nur nach oben, zu unserem Herrn Jesus Christus. Das ist immer wieder wichtig, dass wir uns von allem anderen nicht wirklich beeindrucken lassen. Wir wissen, der Einzige, der wirklich was zu sagen hat, ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und warum richtet Paulus gerade hier in diesem Schreiben an die Gemeinde in Kolosse in dieser Weise den Blick auf Jesus als Weltenherrscher zu Rechten des Vaters? Es ist ja ein Brief an die Gemeinde. Und da geht es ganz stark in diesem Kolosserbrief, ähnlich Epheser auch, um das Leben der Gemeinde Jesu miteinander. Und ich denke, Paulus will an dieser Stelle deutlich machen, die Herrschaft Jesu beginnt nicht irgendwo in dieser Welt. Wir Christen fragen uns ja auch in diesen Tagen, nicht nur andere Menschen, sondern gerade wir Christen, die wir ja mit Gottes Hilfe und seinem Eingreifen rechnen, ja, warum greift der Herr nicht schon längst viel mächtiger in diesem ganzen Tohuwabohu, in diesem ganzen Chaos und Bösen dieser Welt ein? Warum lässt er so viel noch zu? Und da müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, die Herrschaft Jesu beginnt nicht irgendwo in der Welt. Und das, denke ich, will der Paulus auch den Kolossern deutlich machen. Sie beginnt in seiner Gemeinde. Sie beginnt in unserem Leben. Dass wir uns von ihm so umgestalten lassen zu einem neuen Leben, wie er es will. In der Welt herrscht der Teufel. Und deshalb dürfen wir uns gar nicht wundern, wie es in der Welt aussieht. Es kann eigentlich gar nicht anders sein. Und je mehr sich die Welt von Gott abwendet, umso mehr wird es auch so noch werden. In der Gemeinde Jesu soll es ganz anders sein. Da soll Jesus herrschen. Die Gemeinde Jesu soll von einem neuen Leben in ihm geprägt sein und unser ganz persönliches Leben soll von ihm geprägt sein, von seiner Herrschaft, von seinem Wesen, von seinen Denk- und Verhaltensweise. Und dabei gilt, deute ich heute nur ganz kurz an, es ist ein neues Leben, keine Fortsetzung des Alten. Wir werden bei einer späteren Predigt zum Kolosserbrief noch näher drauf eingehen unter dem Thema Sanierung unmöglich. Heute nur so viel, deshalb fordert Gottes Wort ganz scharf, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Der Paulus schreibt nicht, peppt sie auf, erzieht sie richtig. Er sagt, tötet. Die auf Erden sind, das meint die irdische Gesinnung. Mit dieser irdischen Gesinnung sollen wir keine Gnade kennen, keinen Frieden schließen. Es darf kein Stillhalteabkommen mit der Sünde geben. Wir sollen sie vielmehr ausrotten mit Stumpf und Stil in unserem Leben. Ich weiß, liebe Geschwister, das sind harte Worte. Der Kampf gegen die Sünde, gegen die irdische Gesinnung, man könnte seit geraumer Zeit meinen, dieser Kampf werde nur noch in ein paar alten, total verknöcherten und gesetzlichen Gemeinden geführt. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Denn genau dieser Kampf gegen die irdische Gesinnung ist uns von Gott geboten. Uns ist ein Kampf, ja, Paulus sagt, tötet, Befehlsform. Und ich denke, wir alle wissen, wenn wir in diesem Kampf stehen, dass es ein recht harter Kampf sein kann. Gegen unseren alten Adam, gegen unsere alte Eva, oft so hart und schwer, dass er uns manchmal aussichtslos erscheint. Weil wir merken, der alte Adam und die alte Eva, das sind recht zähe Biester. Ja, die melden sich immer wieder, auch wenn wir denken, wir hätten sie schon längst einigermaßen im Griff. Paulus nennt einen weiteren ganz wichtigen Schwerpunkt, über den dürfen wir nicht hinweglesen. Er sagt, tötet eure Glieder. Viele Christen meinen, sie müssten die irdischen Glieder ihrer Glaubensgeschwister töten. Und daher rührt so viel Besserwisserei, Rechthaberei und Kritiksucht auch und oft gerade in frommen Gemeinden. Weil viele meinen, sie wären vor allem für die irdischen Glieder ihrer Glaubensgeschwister zuständig. Sie müssten ein wachsames Auge darauf haben, ob ihre Geschwister auch genügend in der Heiligung leben. Das sagt Gottes Wort aber nicht. Gottes Wort sagt, tötet eure, also eure eigenen Glieder, nicht die der anderen. Und praktisch Ganz wichtig, das gilt auch in Ehe- und Beziehungsfragen. Ich erinnere mich zurück, Bruder Nico Rudak hatte es vor einigen Sonntagen schon angedeutet und etwas ausgeführt, wie das oft in Ehestreitigkeiten als ein Beispiel für Beziehungsprobleme vor sich geht, wenn dann auch ein Ehepaar beim Seelsorger ist und dann geht's los. Meine Frau hat gesagt, mein Mann hat mir angetan und so weiter. Und so kann das endlos hin und her gehen. Und jeder wirft dem anderen vor, was der angeblich oder auch tatsächlich falsch gemacht hat. Liebe Geschwister, Hand aufs Herz, es ist eine ganz typisch menschliche Verhaltensweise und wer von uns gerät nicht immer wieder auch in seiner Ehe genau da hinein. Aber Jesus will uns daraus befreien. Auch hier gibt uns das neue kraftvolle Leben in Jesus eine neue Blickrichtung. Denn diese Verhaltensweise, so typisch menschlich sie auch sein mag, sie ist komplett kontraproduktiv. Diese gegenseitigen Vorwürfe fügen nur hin und her immer wieder neue Verletzungen zu. Natürlich, um es einzuschränken, man muss auch offen über Dinge, die falsch gelaufen sind, reden können. Aber eben, und darauf liegt hier der Akzent, nicht indem ich die Fehler beim anderen vor allem suche, sondern indem ich meine eigenen Fehler suche. Im anderen Fall werden die Gräben immer mehr vertieft und diese Auseinandersetzungen bringen gar nichts. Warum? Auch ganz einfach und logisch, liebe Geschwister, weil niemand von uns den anderen ändern kann. Weil niemand von uns den anderen ändern kann. Das kann nur der andere selbst, wenn er dazu bereit ist, mit Gottes Hilfe. Und weil niemand von uns den anderen ändern kann, deshalb sagt Gottes Wort nicht, töte die irdischen Glieder des anderen, sondern töte deine eigenen. Jede Ehe, jede Beziehung, privat, im Beruf oder in der Gemeinde, hat eine Chance, besser zu werden, wenn ich bei mir anfange. Sie muss damit nicht zwingend besser werden, betone ich auch immer wieder. Zu einer guten Beziehung gehören immer zwei. Zum Streiten gehören immer zwei. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Aber jede Verbesserung kann nur bei mir selber anfangen. Das gehört zur neuen Blickrichtung in Jesus. Und deshalb auch für uns immer wieder die Frage, worauf ist das Streben meines Lebens ausgerichtet? Manfred Siebald hat ja in einem bekannten Lied gedichtet, das knüpft an die anfangs zitierte Andacht von Scriver an. Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen und so weiter. Er beschreibt eben das bequeme Leben des satten Wohlstandsmenschen in Deutschland der Nachkriegszeit. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Ist das ja schön angenehm hier. Ja, liebe Geschwister, wenn wir hier auf dieser Erde ein gutes, ruhiges und sicheres Leben haben, kann das schnell zur falschen Blickrichtung führen. Das muss nicht sein. Es heißt vor allem nicht, dass wir uns nicht auch an den menschlich betrachtet schönen und angenehmen Dingen dieses Lebens freuen dürfen. Da muss man auch manche Schieflage korrigieren, den Blick haben. Manche Christen haben ja auch ein sehr asketisches Ideal vom Leben in der Jesus-Nachfolge und meinen, alles, was schön ist, alles, was Freude macht, ist von Natur aus verdächtig und kann eigentlich gar nicht wirklich vom Herrn sein. Das ist keine biblische Haltung in dieser Zuspitzung. Und wir sehen, Paulus hält auch dem in Philipper 4, 11 und 12 entgegen. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Wir sehen, Paulus verachtet auch den Überfluss nicht. Er sagt nicht, es ist heidnisch, Überfluss zu haben. Nein, wenn er ihm von Gott zugedacht ist, nimmt er den auch gerne aus der Hand des himmlischen Vaters an. Aber ich kann euch trösten, liebe Geschwister, wer wirklich mit Ernst dem Herrn nachfolgt, der muss sich kaum Sorgen machen, dass es ihm zu wohl wird in dieser Welt. Die Welt wird schon dafür sorgen, dass das nicht der Fall ist. halten hier aber fest, es geht nicht um die Frage, wie viel oder wie wenig wir haben, sondern worauf unser Augenmerk gerichtet ist, wonach wir trachten, welche Prioritäten wir in unserem Leben haben. Und da kann es nach dem Wort Gottes keinen Zweifel geben, das irdische Wohlergehen darf nicht das sein, was den ersten Platz in unserem Leben einnimmt. Jesus hat vielmehr betont, wir haben als Lesung Matthäus 6, 33 gehört, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann diese wunderbare, gigantische Verheißung, liebe Geschwister, so wird euch das alles hinzugefügt werden. Wir brauchen dem nicht nachjagen. Ganz elementarer Punkt der neuen Blickrichtung. Der himmlische Vater weiß, was ihr braucht. Wir brauchen nicht darauf zu achten, danach zu trachten, dahinterherjagen. Es wird uns vom himmlischen Vater hinzugefügt. Wunderbar. Und liebe Geschwister, diese neue Blickrichtung macht uns auch frei, das Richtige zu tun. Das ist der letzte Gedanke der heutigen Predigt. Er macht uns frei, diese Blickrichtung, das Richtige zu tun. Ich musste bei der Vorbereitung denken, in diesen Tagen, da tun wir vielleicht einem Menschen sehr viel Gutes. Wir stellen ihn an, wir sorgen damit dafür, dass er und seine Familie zum Beispiel wieder eine Krankenversicherung haben. Wir geben ihm ein gutes Gehalt, wir kommen ihm mit großem Vertrauen entgegen und vieles mehr. Wir überschütten ihn gewissermaßen mit Gutem. Und nun weiß dieser Mensch all das Gute nicht zu schätzen, sondern vergilt uns mit einem Übermaß an Bösem und hört vielleicht auch nicht auf damit, bis der Herr wiederkommt. Bereuen wir deshalb das Gute, das wir ihm und seiner Familie getan haben? Ganz gewiss nicht. Denn das Gute, das wir getan haben, wird dadurch ja nicht schlechter. Sein Verhalten zeigt nur, wie schlecht er selbst ist. Außerdem haben wir ihm und seiner Familie das Gute nicht getan, weil wir Dank dafür erwartet hätten. Die Welt sagt, wir kennen das Sprichwort, Undank ist der Welt Lohn. Also wenn wir Gutes tun, rechnen wir mit Undank, realistischerweise, und nicht mit Dank. Und da sind wir exakt auch beim Thema, wir haben es nicht getan, weil wir Dank dafür erwartet hätten, wir haben es getan, weil es das Richtige, das Gute, das Gottwohlgefällige, das Christliche ist. Das können wir tun mit dem Blick nach oben. Wer mit dem Blick nach unten darauf schielt, dass ihm das Gute, das er tut, hier auf Erden wieder mit Gutem vergolten wird, der wägt ab. Bei wem wird sich's lohnen? Ist der andere das wert? Springt für mich auch was dabei raus? Und so weiter und so fort. Wer aber so denkt und abwägt, der wird viel Gutes nicht tun, weil es sich nach menschlichem Ermessen nicht lohnen wird. Wer aber weiß, dass er seinen Lohn im Himmel hat, ist ohne derartige Abwägungen jederzeit frei, das Gute, das Richtige und damit das Göttliche zu tun. Einfach deshalb, weil es das Gute, das Richtige und das Göttliche ist. Denken wir weiter, liebe Geschwister, es gilt auch im Blick auf mögliche Gefahren. Seit 10 Jahren wird im Internet immer wieder betont, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. In diesen Tagen ein geflügeltes Wort. Und der amerikanische Vizepräsident Vance hat sehr zum Ärger vieler deutscher Politiker und Medien die Meinung vertreten, dass das zunehmend auch für unser Land gelten würde und dass die Redefreiheit in diesem Land immer mehr eingeschränkt sei. Wir alle wissen, dass er sich damit natürlich total irrt, denn in Deutschland könnte es selbstverständlich niemals vorkommen, dass eine christliche Gemeinde vom Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft wird, weil sie etwa ihr Recht auf Religionsfreiheit und freie Meinungsäußerung in Anspruch nimmt. Menschenverachtendes Handeln ebenso kritisiert wie Abtreibung. Nein, wäre in diesem Land völlig undenkbar. Aber liebe Geschwister, nehmen wir einmal rein fiktiv an, es würde doch eine solche Zeit kommen, in der wir hier in Deutschland als Christen unsere Mitmenschen nicht mehr vor realen Gefahren, vor falschen Wegen, vor menschenverachtenden Entwicklungen warnen dürften, ohne selbst in ernsthafte Gefahr zu geraten, sowohl finanziell, existenziell als auch möglicherweise sogar für Leib und Leben. Auch hier gilt, liebe Geschwister, wenn unser Blick nach oben geht, wenn wir unseren Schatz und unsere Hoffnung im Himmel haben, müssen wir auch in solchen Situationen uns nicht abhalten lassen, das Nötige, das Richtige und das göttlich Gute zu sagen und zu tun. Denn wir trachten nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Und deshalb lassen wir uns von den Gefahren, die hier auf Erden möglicherweise drohen, auch wenn wir sie durchaus ernst nehmen. Wir lassen uns aber von ihnen nicht abhalten, das Richtige, das Nötige, das göttlich Gute zu tun. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn uns noch ein paar halbwegs angenehme Tage auf dieser Erde beschieden sind. Vor allem aber, liebe Geschwister, wird es unser Anliegen sein und bleiben, dass noch möglichst viele Menschen mit uns zu dieser himmlischen Hoffnung, mit zu diesem Blick nach oben finden. Wie reich und frei würde das Leben dieser Menschen werden mit der Gewissheit des ewigen Lebens in Jesus Christus? Und wie würde sich das auf unsere christlichen Gemeinden und unsere ganze Gesellschaft in diesem Land auswirken, wenn Menschen sich nicht mehr vorrangig von diesen diesseitigen egoistischen Interessen leiten ließen, sondern in ihren Herzen mit dem Blick nach oben jederzeit willig und frei wären, das Nötige, das Richtige und das Göttliche zu tun. Und darum wollen wir natürlich auch für unsere Regierung bitten, für alle, die in unserem Land Verantwortung tragen. Und bei uns fängt's an, mit Gottes Hilfe. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns bei all unserer eigenen Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit, in der wir immer noch ein Stück weit stecken bleiben in diesem Erdenleben, doch von ganzem Herzen liebst, dass deine Barmherzigkeit mit uns jeden Morgen neu ist und auch wenn wir immer wieder in falsches Verhalten, in Sünde fallen, dass wir uns deshalb nicht vom Teufel einreden müssen, lassen müssen, dass du uns nicht mehr lieb hättest, dass wir aus der Gemeinschaft mit dir hinausgeflogen wären. Nein, du bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Und das zeigst du uns immer wieder auch im Abendmahl in besonderer Weise und sagst es uns auch leiblich erfahrbar zu in Brot und Wein, in Leib und Blut, das du für uns dahin gegeben hast. Und dass wir in diesem Wissen jetzt auch in diese neue Woche hineingehen dürfen, du bist mit uns, du gehst uns voraus. Wir dürfen dich für unser Volk und Vaterland weiter bitten, auch für die aktuelle Regierungsbildung oder auch eben für die Frage, ob aufgrund von vornherein fragwürdiger Planung der Durchführung der Wahl mit teilweisem Ausschluss der Briefwähler möglicherweise auch neu gewählt werden muss, was bis dahin alles geschieht. Wir dürfen dich auch da bitten, Herr, dass du es recht machst und dass du Recht und Gerechtigkeit in unserem Volk und Land walten lässt auf allen verschiedenen Ebenen, wo das relevant ist, Herr. Und wir bitten dich für unsere Geschwister, die zu Hause sind, einsam, niedergeschlagen, traurig, krank, dass du sie alle mit uns zusammen aufrichtest, uns im Aufsehen auf dich mit dem Blick nach oben fröhlich auch in diese neue Woche hineingehen lässt. Und danken dir, dass du auch weiterhin segnend, bewahrend deine Hände über dieser Gemeinde halten wirst und dass sich auch weiter viele Menschen hier sammeln, um mit dir und miteinander Gemeinschaft zu haben. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.